Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Guten Tag. Endlich geht es los. Ich habe lange darauf gewartet. Ich habe viel von Ihrem Podcast gehört und gelesen. Ich mag sie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Europa-Lava-Podcast, dem Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel. Wie letztes Mal angekündigt, geht es in der neuen Folge, in der heutigen Folge, um die Neon-Grusel-Serie. Wie immer an meiner Seite sind natürlich Carsten und Markus. Und ich starte direkt mal rein und sag einfach mal, beziehungsweise frag euch beide mal, hattet ihr die Serie damals schon, als sie rauskam, nämlich 1981, 82 bereits, oder kam die später erst zu euch?
Ja, dann fange ich mal an. Also das war so ziemlich die letzte Serie, es gab ja zu der Zeit fast nur noch Serien von Europa, die ich live gekauft habe sozusagen bei Erscheinen und die ich dann auch nahezu vollständig hatte zu der Zeit, als sie herauskam 1981.
Noch auf LP oder Kassetten bereits zu der Zeit?
Wenige LPs, das meiste schon auf Kassette.
Okay, und bei dir, Markus?
Ja, bei mir merkwürdigerweise auch. Ich glaube, ein Klassenkamerad hatte mich damals auf die Serie aufmerksam gemacht und der hatte alles auf MC und ich glaube, deswegen habe ich damals auch völlig abweichend und ich kriege es nicht mehr voneinander, warum, mir dann auch gar keine Schallplatten mehr gekauft, sondern gleich die Kassetten, aber alle sehr erscheinungsnah. Ich glaube, sogar nicht in fester Reihenfolge, weil irgendwie auch zu erkennen war, dass die Folgen nicht aufeinander aufbauen.
Bei mir war es so, dass ich die Serie nie in Summe hatte und ich kannte sie nur als Kassetten früher, weil ich halt erst 83, 84 eingestiegen bin. Zu einer Zeit, als solche Hörspielkassetten auf dem Flohmarkt eine Mark, wenn nicht sogar nur 50 Pfennig kosteten. Und deswegen kannte ich die nur als MC. Ich habe die als LP erstmalig in den späten 90ern in die Hände bekommen. Aber machen wir eine Rolle rückwärts und fangen mal von vorne an. Nämlich bei dem Autor der Gruselserie, die, wie bereits eingangs gesagt, 1981 und 82 bei Europa erschien, als das Medium LP bereits sehr am Ausklingen war, wie man gerade in unseren einleitenden Worten gehört hat. Die Kassette hatte sich quasi durchgesetzt im Kinderzimmer. Der Autor dieser Serie war Hans-Gerhard Franziskowski mit seinem Pseudonym H.G. Francis. Unter dem und vielen anderen Pseudonymen er zahlreiche Science-Fiction-Romane, Jugendhörspiele, Skripte etc. veröffentlichte. Geboren wurde besagter Hans-Gerhard Franziskowski am 14. Januar 1936 in Itzehoe. Das liegt für den Nicht-Norddeutschen, ich würde sagen, eine gute halbe Stunde im Norden Hamburgs, außerhalb der Nordseeküste hoch. Verstorben ist er aber eben genau dort am 3. November 2011, nämlich in Hamburg. Und er hinterließ ein wahnsinniges Werk unter den diversesten Pseudonymen. Als Beispiel, vielleicht einigen gar nicht bekannt, die Hörspielserie Jan Tenner basiert unter dem Pseudonym Peter Baas auch auf dem Schaffen von Hans-Gerhard Franziskowski. Er gehörte von 1971 bis 2004 zum festen Autorenteam der Perry-Rhodan-Serie. Und kam durch Zufall eigentlich erst zum Europa-Label. Das war durch den Cover-Illustrator Hans Möller, den wir bereits in der letzten Folge, als wir mal einen Blick auf die Hörspielcover der Europa-LPs geworfen haben, über ihn gesprochen hatten. Und durch den Kontakt zu Hans Möller wurde er quasi an Europa vermittelt oder mit dem Label bekannt gemacht.
Ja, das war um 1976 rum. Da war Hans Möller schon ein paar Jahre tätig für Europa. Und die ersten Geschichten, die von Francis für Europa geschrieben wurden, waren die drei Kung-Fu-Geschichten, die sich an diese Fernsehserie Kung-Fu anlehnten. Das war sozusagen der Start. Und dann merkt man auch, dass die ganzen Produktionen dieser Jahre entweder von Francis selber geschrieben worden waren oder er Hörspielbearbeitungen ablieferte. Also ab 76 ging es dann auch sofort richtig in die Vollen.
Eigenartig allerdings, dass diese drei Kung-Fu-Skripte dazu führten, dass er quasi der Haus- und Hofautor wurde, denn faktisch hat er da ja dreimal das gleiche Skript abgegeben. Die Geschichten unterscheiden sich ja wirklich nur minimals, möchte ich mal sagen.
Ja gut, aber Europa hat sich ja gerecht, nicht? Körting hat ja an allen drei Schallplatten auch immer dieselben Sprecher eingesetzt.
Ja.
Also insofern stand es dann wieder unentschieden für beide.
Ich habe auch typisch für uns natürlich alle drei Platten von der Kung-Fu-Serie, möchte ich gar nicht sagen, alle drei Platten damals von dir geschenkt bekommen, Markus, und habe alle drei hintereinander gehört. Und wenn man das gemacht hat, weiß man überhaupt nicht mehr, was wozu gehört und was wovor kam, weil es einfach dreimal dasselbe war. Francis schrieb sowohl eigene Stoffe, die als Bücher und/oder als Hörspiele erschienen. Als Beispiel sei da erwähnt die Commander Perkins-Reihe oder die zwei Hörspiele von Detektiv Clipper, wo als Buchform noch zwei weitere Bücher von existieren. Besagte Gruselserie, auf die wir jetzt gleich eingehen werden. Und eben, ja, man kann sagen, tonnenweise Hörspielskripte fürs Europa-Label und andere. Seine bekanntesten Arbeiten oder Serien dürften dabei wohl gewesen sein, die Skripte für die Hörspiele von TKKG oder die drei Fragezeichen. So, die Umstände bei Europa, Markus erwähnte es gerade schon, waren rund um die Entstehungsgeschichte der Gruselserie so, dass man, wie ihr sicherlich schon an anderen Folgen von uns wisst oder aus eurer eigenen Sammlung, ab der zweiten Hälfte der 70er bei Europa man konsequent auf das Thema Serie setzte und den bisher gegangenen Pfad der Einzelhörspiele weitestgehend verlassen hatte. Wobei man auch sagen muss, dass der Erfolg von Serien wie den drei Fragezeichen, TKKG oder den fünf Freunden dieser Entscheidung ja auch irgendwo recht gaben. Diese waren ja einfach dann, ich denke einfach mal, katapultierten die Verkaufszahlen einfach auf ein ganz anderes Level. Ob diese Serie von Franciszkowski als Gruselserie konzipiert worden war und er mit dieser Idee auf Europa zuging oder ob Europa es bei ihm anfragte, ist uns nicht bekannt. Es liegt nahe, dass es vielleicht auch einfach, vielleicht gab es auch einfach ein gemeinsames Brainstorming, wie man neudeutsch sagt, und man überlegte, was man machen könne. Und man beschloss bei Europa vielleicht die vier vorhandenen Stoffe, auf die wir gleich im Einzelnen eingehen werden, erneut zu veröffentlichen und unter einer gemeinsamen Fahne oder einem gemeinsamen Layout, einem Oberbegriff zu veröffentlichen. Das sind aber Spekulationen, denen wollen wir uns hier nicht weiter widmen.
Naja, ich würde es gern zum Teil tun, aber eben auch unter der Überschrift Spekulation. Aber vielleicht sollten wir erst mal mit den Folgen an sich anfangen, ja.
Ja, in Summe umfasst die Serie 18 Folgen, wovon die ersten 15 auf Vinyl erschienen sind und die letzten drei dann nur noch als Kassette. Aber auch diese wollen wir hier vermutlich dann im zweiten Teil dieses Podcasts zu dem Thema behandeln. Fangen wir doch mal mit Folge 1 an und ich übergebe da dann gleich mal an Carsten, denn der Titel ist ja so fantastisch wie reißerisch. Frankensteins Sohn im Monsterlabor. Carsten, hattest du
Ja,
sie? Wenn ja, wie und warum?
ich hatte sie und ich hatte sie im Prinzip schon vorher, denn das Hörspiel war ja bekannt, als die Serie im Ganzen herauskam. Und zwar war es ja schon herausgekommen, ich glaube 1979, einfach als Frankensteins Sohn, wenn
Nee,
ich jetzt richtig erinnere.
1977. 77.
1977, Markus weiß es besser. Und ja, da war eben ein, ich sag mal, normalfarbiges Cover, keine Neonfarben. Und ich hatte das Hörspiel schon sehr früh, also dementsprechend war ich noch jünger als zu Beginn der Gruselserie und hatte bei diesem Hörspiel schon so richtig Angst, wirklich nachhaltig eingeschlagen, das Cover wie auch das Hörspiel. Und ich kann es ja schon vorwegnehmen, das Hörspiel ist als Folge 1 in der Gruselserie unverändert aufgenommen worden. Also, das heißt, keine Eingriffe, keine Änderungen. Hat nur das Cover ist entsprechend angepasst worden. Also zusammenfassend kann man sagen, dass diese Umwandlung der Farben letztendlich die einzige Veränderung war, die dieses Hörspiel ja betrifft bei der Nummer 1 in der Serie. Und ja, doch ein Unterschied ist, glaube ich, wenn man sich die Schallplattencover anguckt, dann ist das Cover der Originalfolge oder des Originalhörspiels noch viel gruseliger, weil dieser Frankenstein-Schädel noch viel größer ist und schlimmer aussieht durch die Farbgebung als die Version in der Reihe.
Empfinde ich auch so. Und bei mir war das damals auch, dass ich die Platte, das weiß ich noch ganz genau, die habe ich gekauft bei Hertie in Altona. Geschäft gibt es schon ganz lange nicht mehr. Und wie so oft war meine Oma dabei. Und ich habe die gekauft und irgendwie war schon klar, ja, das ist jetzt ein bisschen was anderes als so dieser bis dato normale Kindergrusel. Und ich fand das ganz schrecklich mit dieser Szene, wo sie dann irgendwie merken, dass dieser Kopf geöffnet wurde Und dann sagt, glaube ich, Maggie sagt so, hat er das Gehirn rausgenommen? Und Martinsen sagt so, er hat. Und das war irgendwie so, da wurde einem so klar, da kann sonst noch was passieren. Obwohl ich sagen muss, dass ich das Hörspiel nie besonders gern mochte. Das lag also unter anderem daran, dass 1977 Gerd Martinsen und Eva Gelb, die nicht schlecht sind, darum geht es nicht, aber die waren relativ neu als Sprecher und sagten mir nicht viel. Das waren so keine Helden, mit denen ich vertraut war. Und ich fand diesen, es waren so verschiedene Umstände. Also ich fand diesen Namen von dem Diener immer so bescheuert, Horror. Das fand ich als Kind immer schon so ein bisschen, dass man dachte, ja, das muss jetzt unheimlich sein. Dann fand ich eben hier die Abmischung mit Hans Page als Dr. Frank. Da merkte man so, die reden völlig aneinander vorbei. Das war also, das ist wirklich miserabel gemacht. Und diese eine Szene, auf die wir vielleicht noch kommen, am Schluss, als dann dieses Monster dann plötzlich sagt, ich bin der Sohn des berühmten Frankenstein. Da habe ich nie verstanden, was er da sagt. Und all das, vor allen Dingen sagt Rolf Mamero so ein bisschen genervt, so, ach, Dr. Frankenstein, so ein bisschen wie, das sollen Sie doch nicht sagen. Und alles so zusammen, weiß ich nicht, war das Hörspiel für mich kein Favorit so.
Also ich fand es enorm gruselig. Also ich finde schon gruselig, wenn am Anfang diese Schreie aus dem Keller oder wo auch immer herkommen, aus dem Labor. Und es ist ja tatsächlich so, dass es Schreie gemischt mit irgendwelchen so Grusellauten sind. Also das ist so ein bisschen undefinierbar. Und das fand ich immer so schlimm. Also ich habe jetzt mal überschlagen. Ja, es kam 1977 raus, das Hörspiel. Und da war ich höchstens 8. Und da, kein Wunder, dass ich mir dann die Hosen gemacht habe vor Angst beim Hören. Also ich fand es
Nee,
enorm schlimm.
wobei jetzt der Science-Fiction-Hörer, ich bin ja auch kein Science-Fiction-Fan, aber habt ihr ja gehört, der hat sofort erkannt, dass das, was im Keller da unten schreit, die Veganer von Commander Perkins sind. Insofern war das für mich immer so ein bisschen nachgemacht irgendwie, aber ja, unheimlich war es, keine Frage, ja.
Dem kann ich mich nicht so ganz anschließen. Mir fällt jetzt gerade auf, weil wir drüber sprechen. Also ich hatte das halt nicht als Kind, sondern habe es erst kennengelernt, nachdem ich bereits einen Führerschein hatte. Deswegen hat es vielleicht mich auch nicht gruselmäßig so von den Socken gehauen. Aber
Den Führerschein, sehr schön.
ganz entscheidend ist dabei, dass ich es witzig finde, dass das Hörspiel 1977 erscheint. Da ist es altersmäßig scheinbar frei für alle. Kommt, hört zu, Frankensteins Sohn, kein Thema. Europa-Kinderplatten. 4 Jahre später bringt man das nochmal auf den Markt und sagt, naja, vielleicht ab 12, dann geht's eigentlich so. Denn das zeichnete die Serie aus. Das war in meiner Wahrnehmung eine absolute Neuheit, dass auf einer Hörspielplatte drauf stand, ab wann die empfohlen war zu hören. Das stand ja niemals irgendwo ab. Also es gab das ab
Ja,
3.
zumindest. Ja.
Und das fand ich eigentlich sehr absurd, weil wenn man unter 3 ist, dann ist es echt egal, ob man die Lügenprinzessin oder Schlüssel-Eddie und Gorilla-Baby hört. Aber also, ob man nun 7 oder 9 ist oder 15, wenn man Frankensteins Sohn hört, da würde ich doch einen Unterschied festmachen. Also,
Ja,
deswegen war das in meiner Wahrnehmung neu.
das kann aber daran liegen, ich erinnere mich, kleiner Schwenker, dass der Autor dieser Heftromanserie, John Sinclair, Jason Dark, der hatte mal ausgeführt zu dieser Kontrolle Horror in Büchern und Heftromanen. Und der hatte mal, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber der hatte mal so sinngemäß gesagt, dass Serien einer ganz anderen Kontrolle unterliegen als einzelne Veröffentlichungen.
Also Serien
Und es
einer
kann.
strengeren Kontrolle unterliegen demnach.
Genau, dass man also bei einer Einzelveröffentlichung vielleicht gar nicht so sehr darauf achten muss, aber bei einer Serie, dass da wohl auch die Gefahr ist, so einer Indizierung oder irgendwie so, dass die ja praktisch, weil die so fortlaufend erscheint, mehrere Male beanstandet werden kann und dann irgendwann indiziert wird. Diese Gefahr besteht bei einer Einzelproduktion nicht so, irgendwie so in die Richtung ging das.
Ja, also ich habe das, wie gesagt, erst mit 19, 20 oder so das erste Mal gehört, kannte immer diesen Titel, fand den wahnsinnig reißerisch, im Monsterlabor großartig. Mir war schon irgendwie auch klar, dass das vermutlich zweimal dasselbe Hörspiel ist, weil ich halt auch die 77er Original nicht kannte. Aber es war nun offensichtlich aufgrund des Namens und des Covers und etc. Und ich finde es eigentlich echt langweilig, muss ich sagen. Die
Ach.
Besetzung hat nicht diesen, ja, wenn man, also liegt vielleicht auch am Alter, als ich das erste Mal gehört habe. Die Besetzung ist natürlich in sich gut, aber wir kommen ja gleich auf Folge 2 zu sprechen und da greife ich jetzt nicht weit vorweg. Das ist quasi die gleiche Geschichte nochmal erzählt und die Variante davon gefällt mir viel, viel besser. Deswegen ist diese Folge 1, ich höre die eigentlich nie, weil ich sie einfach
Ach,
auch so öde finde und trocken.
mir war im Nachhinein erst aufgegangen, was natürlich ganz klar ist, dass es irgendwo letztendlich auch ein logischer Fehler ist, dass wenn man sozusagen ein Gehirn verpflanzt, dass dann die Stimme desjenigen auch die Stimme sein muss des Körpers und nicht desjenigen, der davor drin war. Also das heißt, wenn jetzt ein Frankenstein oder Dr. Frankenstein aufsteht im Körper des Spaniers, dann müsste der ja auch mit der Stimme des Spaniers sprechen. Das
Ja.
tut er hier aber nicht. Es ist weiterhin Hans Pätsch, der dann da vor sich hin stottert und teilweise unverständlich redet. Und gut, das ist als Kind ist das egal. Es klingt einfach unglaublich gruselig, finde ich. Und also für mich ist es, wie gesagt, nach wie vor ein Highlight.
Sonst hieß
Aber
es ja auch
zwei Punkte.
Frankensteins Stimmbänder im Monsterlabor.
Im Monsterkörper. Aber zwei Dinge dazu. Einmal hätte ich auch gedacht, dass Holger das Hörspiel besser gefällt, weil in seiner Gedankenwelt ja das Monster von Karl Dall gesprochen wird, beziehungsweise der Spanier.
Der Klumper Grütznappen.
Und zweitens, denke ich, ist es, also ich sag mal, wir kommen ja nicht umhin, aber es ist immer schwierig, an so Horrorgeschichten so mit Logik ranzugehen. Denn es ist zum Beispiel ja, es wird ja auch immer so hin und her geheimnisst irgendwie so, wer ist jetzt wer der Assistent und wer ist eigentlich der Arzt und so. Und diese Auflösung war in meinen Ohren immer völlig egal. Also irgendwie gibt es auch diese Szene, wo dann Rolf Mamero sagt, deshalb befahl er mir und dann bleiben sie ja so, hey, was, er befahl ihn und er kommt ja raus, dass Dr. Frank oder Dr. Frankenstein eben der Arzt ist, finde ich total unerheblich für die Geschichte.
Das stimmt.
Also das war jetzt nicht irgendwie so der große Enthüllungsmoment.
Wahrscheinlich hat da der Francis einfach zwei Geschichten vermengt miteinander und das war Teil einer der Geschichten und das hat er irgendwie mit aufgenommen und es macht gar keinen Sinn.
Ja, es ist ja auch so, dass ja zum Beispiel die beiden ja verheiratet sind, offenbar, und sie immer mit Miss Brown angesprochen wird. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Also keine Ahnung. Und dann das, was Holger ja auch schon sagte, das ist ja im Grunde, es ist ja so eine Blaupause für die nächste Folge Dracula trifft Frankenstein. Man sollte vielleicht nur noch so aus technischer Sicht erwähnen, man merkt auch, dass dieses Hörspiel nicht für die Gruselserie geschrieben wurde, sondern da so rein gepflanzt wurde, ähnlich wie das Gehirn. Denn wir haben keine Gruselserien-Titelmelodie. Und wir haben auch keinen Erzähler. Bei den meisten Folgen ist ja nachher Günther Ungeheuer der Gez Erzähler. Und man hat, wie du sagtest, Carsten, also ist auch nicht neu abgemischt, sondern man hat diese alte Produktion hier sogar völlig unverändert gelassen.
Ja, dann würde ich sagen, ist dazu erstmal alles gesagt. Und wir kommen zum ersten, aus meiner Sicht, Highlight der Serie und eigentlich auch Highlight des Europa-Vinylkatalogs. Der Titel ist so fantastisch wie toll. Dracula und Frankenstein, die Blutfürsten. Auch dieses Hörspiel war bereits einige Jahre vorher. Markus, 78?
79.
79 war bereits,
Du
also
hast
demnach.
gefragt, was soll ich jetzt machen?
Ja, wir antworten, alles gut. Also bereits 2 Jahre vorher, gar nicht lange her, schon mal erschienen und hieß da aber noch nur Dracula und Frankenstein. Dafür
Dracula
wurde
trifft
es.
Frankenstein.
Trifft,
Genau. Trifft.
ach so, ja, das Original heißt Dracula trifft Frankenstein. Ja, so rum. Jetzt sind es Dracula und Frankenstein. Der WG-Gedanke, dass die zusammenwohnen da auf dem Schloss, wird dadurch noch ein bisschen deutlicher. Ein Treffen würde ja mehr bedeuten, dass sie nicht zusammenwohnen, aber. Da möchte ich gleich darauf hinweisen, dass es da einen sehr, sehr herrlich, lustig, launischen Kommentar zu gibt von Pitti Kinaccio, wunderbar kommentiert auf unserer Hörspielseite www.claudius-brack.de. Sehr, sehr lesenswert. Und genauso lustig wie dieser Kommentar dort zu lesen ist, so lustig finde ich auch dieses Hörspiel. Auch das hatte ich nicht als Stöpsel, sondern auch erst später und finde es bis heute herrlich. Es ist so absurd toll, wie die. Eigentlich, na, wenn man es in Zahlen ausdrücken will, zu 70 bis 80% gleiche Geschichte nochmal erzählt wird mit ein, zwei anderen Umständen, unter anderem, dass Dracula mit auf dem Schloss wohnt. Und dort kein Hor, sondern der eigentliche Stern dieses Hörspiels, Dr. Finistra, wie eine Mischung aus Alf und Pumuckl durch das Schloss tobt und für lauter Ungemach und Chaos sorgt.
Aber doch
Aber.
relativ viel Kompetenz, also ich sag mal, oder Einflussmöglichkeiten hat, obwohl die nicht ganz dicht ist, die Frau, das muss man sagen, kann sie relativ viel eingreifen ins Geschehen.
Besagter Piti Kinatschke schreibt in seinem Kommentar ja auch, dass man ihr nicht das geistige Rüstzeug zutraut, dass man sie allein zum Einkaufen schicken könnte.
Finde ich sehr gut formuliert.
Genial. Und bei dir, Markus, hattest du die? Du hattest bestimmt natürlich das Original Dracula trifft Frankenstein.
Ja, und auch hier das erste Mal mit Oma zusammengehört. Und ich weiß noch, wir saßen im Wohnzimmer meiner Eltern, die nicht da waren. Und genau dieser Auftritt von Dr. Finistra, wo Hans Petsch dann ja sagt: So, das ist Frau Dr. Finistra. Mrs. Fox und Mr. Fawley von der Zeitung. Und dann sagt sie ja dieses Namen. Und ich weiß noch, dass meine Oma so den Kopf in den Nacken warf und so mal so, ha! Weil sie das so drollig fand, diese Stelle. Also ich liebe diese Folge, ich finde die ganz großartig. Also die ist ja leicht überarbeitet worden für die Gruselserie im Vergleich zur Originalfassung. Und man muss fairerweise sagen, die Geschichte ist natürlich genauso abstrus wie Frankensteins Sohn. Aber irgendwie herrscht hier eine Stimmung, die mich mehr abholt. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass Horst Frank so schnodderig ist, einfach so, als Dracula so in Todesangst nachher sagt, nein, ich kann nicht nach draußen gehen, da geht die Sonne auf. Und er so, mir doch egal. Also das hat für mich, glaube ich, weil das einfach so ein bisschen absurder ist, liegt, glaube ich, diese Unterhaltsamkeit so ein bisschen daran, dass die das selber nicht so ganz ernst nehmen. Während Frankensteins Sohn in meinen Ohren von Gerd Martinsen und Eva Gelb total ernsthaft durchgehalten werden. Deswegen, also ich habe ja auch die Theorie, also oder sagen wir, Theorie ist Quatsch. Also in meinen Ohren ist es fast so, dass immer die magentafarbenen Folgen besser sind als die grünen in der Gruselserie. Mit Ausnahmen, aber es geht so für mich in die Richtung.
Dem würde ich jetzt im Falle von Folge 1 und 2 auch ganz deutlich zustimmen wollen. Ich finde die einfach super, also super besetzt, super lustig und eigentlich auch, das merkt man dann, wenn man sie mal so in- und auswendig kennt, ein Zitatefeuerwerk. Also was da alles an Irrung und Wirrung und komischen Dialogen und so weiter. Francis muss sich ja damals hingesetzt haben und gesagt haben, ich schreibe noch eine Gruselgeschichte und ich lasse mal Dracula mit auf die Burg ziehen. Also, dass die zusammen eine WG haben, ist in sich ja schon als Gedanke so absurd. Das hat ja nicht mal Hammer verfilmt. Und die haben sich ja
Ja,
dafür gar nichts halt gemacht.
also jetzt muss ich aber auch mal was gerade rücken. Also ich hatte von diesem Hörspiel nicht die Originalversion Dracula trifft Frankenstein, sondern dann erst eben diese Serienfolge. Und ich hatte eigentlich sowas erwartet wie in Folge 1, also richtigen Grusel. Und was man dann vorgesetzt bekommt, das erinnert ja eigentlich mehr so an Abbott und Costello treffen Frankenstein. Also klamaukartig finde ich das und auch absurd. Also dieses Ganze, da fällt jemand vom Balkon und dann fehlt die Hand, dann fehlt der Kopf. Und dann wird das dem Monster angeschraubt, Homunculus, und dann zerfällt das wieder. Und dann gehen die beiden Reporter auf die Burg und rennen in die Kapelle. Und dann ist dann ein Graf Kula. Also, ich fand das so absurd. Das ist so ein Durcheinandergewürfel von schrägen Figuren. Und irgendwie kann man dem Ganzen dann auch nicht mehr so folgen. Ich fand die Folge von Anfang an unglaublich ungruselig, weil sie einfach, also heute würde man sagen, trashig ist, aber damals war es wahrscheinlich nicht so gemeint. Aber hier auch so Dr. Finistra. Finistra heißt doch Fenster. Und das ist alles so absurd.
Naja, nee, vielleicht ist es wirklich ein Wortspiel. Das habe ich mir auch überlegt. Fenster heißt Fenestra, nicht
Okay.
Finistra. Also wenn man das Wortspiel weiterdenkt, dann heißt es übersetzt, also Fenestra, Fenster, Finistra, Finster. Das könnte natürlich sein.
Heißt das aber dann nicht sinister? Aber egal.
Ja, gut, also ich sag mal, im Rahmen dieser absurden Handlung ist das, glaube
Hallo,
ich, das
hallo,
Kleinste.
Hörspiel-Podcast, hallo.
Ich fand aber auch hier Karl Walter Diez als Erzähler, ich glaube, der kam einmal in den Jules Verne-Hörspielen als Erzähler vor, wenn ich mich nicht irre, aber irgendwie fand ich die noch nie wirklich gruselig, weil sie eben so absurd ist. Das ist zu viel, ist einfach
Ich
too much.
finde, sie lebt total davon und das macht es auch so, ja, so lustig lächerlich. Die lebt von der Schnoddrigkeit, wie wenig im Grunde Horst Frank diese Rolle annimmt, in Anführungszeichen. Also er versucht in seinem Spiel ja gar nicht erst da irgendwie eine Ernsthaftigkeit oder sonst was reinzubringen. Es ist ja so absurd und Was muss man denn denken, wenn man da mit diesem Skript sitzt? Ah, Herr Kula, ich grüße Sie. Also das ist so
Naja,
absurd.
aber Friends hat die Rollen noch anders angelegt, das muss man ja auch sagen.
Ja,
Als am Anfang
ja.
dieser Mord passiert und Tom Forley dann ins Bett gehen will, da ruft sie ihm hinterher, du bist ein kaltherziges Ungeheuer. Und er sagt so, dafür bist du ein Schatz, gute Nacht. Also die Rollen sind schon irgendwie anders angelegt als Bob und Maggie Brown. Aber ich
Ja.
muss dir recht geben, Holger, diese Handlung, also ich habe mich damals immer schon gefragt, warum um Gottes Willen holt sich Dr. Finistra diese Körperteile von diesem Vampirboten. Der muss ja erstmal ausfindig gemacht werden. Und dann kann der ja vielleicht auch irgendwelche Zauberkünste, ich habe keine Ahnung. Warum bringt die nicht einfach den Wirt um und holt sich von dem Wirt die Hand und den Kopf? Also, das macht schon alles gar keinen Sinn. Da darf man überhaupt nicht drüber
Und
nachdenken.
Entschuldigung,
Also.
warum hat denn besagter Vampirbote, setzen wir mal das als ganz normalen Umstand, dass es den gibt, voraus, warum hat er denn ein Zimmer gemietet da? Also,
Und dann noch
schläft er nicht so
eins
gern
ohne,
draußen, oder?
und dann noch eins
Herrlich.
ohne Balkon, wie wir ja festgestellt haben.
Es ist wirklich,
Weißt du
also.
doch, hier, der Wirt Benno Sterzenbach, der formuliert dann auch so übertrieben teilweise, als er so irgendwie die, ich weiß nicht, die Umstände da in Transsilvanien schildert, irgendwie in diesem Land ist alles anders oder irgend sowas. Also so überbetont, das ist ganz, ganz schräg, das Hörspiel.
Dass so einfach zu Staub zerfällt, so einfach.
Ja,
Ja, das
genau.
sagt ja Horst Frei, aber er sagt ja so, Ja, ich weiß, ich
nein,
weiß, ich
aber
weiß.
dass er zu Staub zerfällt, das ist natürlich so gewollt unheimlich.
Ja.
Also, man müsste vielleicht noch ansprechen, also was ich hier bei der ersten Folge schon sagte, ich finde, da ist Paige unheimlich schlecht reingeschnitten als Monster. Und mir geht es hier so mit Ernst von Klipstein, der ja immer diese,
Oh ja.
Das merkt man, das ist total reingedübelt da irgendwie, also und auch sehr, und oder auch zum Beispiel am Anfang, das ist ein ganz wichtiger Moment, dass unten dieser Mord geschieht. Irene beobachtet das und erkennt ja Dr. Finistra nachher an ihrem Lachen wieder. Und bei diesem ersten Mord hört man das Lachen kaum. Also das hätte viel lauter sein müssen, damit auch der Hörer denkt, ah, das Lachen kenne ich doch. Also finde ich ein bisschen, ja, finde ich nicht so sorgfältig gemacht. Aber kommt dann auch, darauf kommt es jetzt auch nicht
Nee,
mehr an.
ich
Also.
wollte gerade sagen, also wenn das dein Kritikpunkt ist, dann hast du den Rest noch gar nicht richtig genossen, ehrlich gesagt.
Aber was ich erstaunlich finde, ist, dass dieses Reporter-Pärchen, es ist ja erstmal ein Pärchen, ich glaube, ganz oder viel später in dieser Folge mit dem Duell mit dem Vampir ist es, glaube ich, dann ein Ehepaar, glaube ich. Aber kommen wir noch drauf, dass die quasi unerwähnt durch mehrere Einzelhörspiele geistern und dann in dieser Serie noch verbacken werden, also durch diese Aufnahme in die Serie. Und ja, im Grunde im Titel ja nie genannt werden, so als Überschrift, ne? Die zwei Reporter in Action oder ich weiß nicht was in Folge sowieso. Das erfährt man ja als Hörer erst, wenn man einige Folgen zusammengesammelt hat, dass die mehrfach auftauchen. Und zwar ja im Grunde schon 1977 bei dem Nessie-Hörspiel. Da taucht dieses Team Horst Frank, Brigitte Kolleker erstmalig auf als Irene Fox und Tom Forley. Und da habe ich so eine Theorie. Im selben Jahr ist dann ja auch diese Frankenstein-Sohn-Einzelfolge entstanden, aber mit dem anderen Reporter-Team. Und vielleicht konnten die beiden da einfach nicht, waren nicht einsetzbar. Und vielleicht hat man deshalb nur auf den Martinsen zurückgegriffen und Eva Gelb, möglicherweise, weil 1979 in der Einzelfolge Dracula trifft Frankenstein taucht dann wieder diese Kombination Horst Frank, Brigitte Kolleker auf und dann eben auch 1981 wieder das Duell mit dem Vampir.
Das würde zumindest erklären, warum Mrs. Brown immer mit Miss Brown angesprochen wird. Obwohl wir da, aber da kommen wir ja noch zu, dann wieder so ein Unikum haben in dem Duell mit dem Vampir. Da scheinen die ja im Originalskript Peterson geheißen zu haben.
Okay.
Aber da kommen wir ja noch zu. Aber also es ist schon komisch, dass diese Folgen, die sich ja auch inhaltlich so ähnlich sind, also Folge 1 und Folge 2, dass die. Ja, also wie gesagt, mit den Forleys und man hat ja zum Beispiel Nessie ursprünglich auch gar nicht in der Gruselserie wieder veröffentlicht.
Ja.
Also das war noch Stückwerk, aber da würde ich nachher, wenn wir dann bei der Folge 6 sind, gerne noch was sagen.
Als Fazit zu der Folge 2 kann man wohl einfach sagen, es ist das erste Trash, wie sagst du gerade, Carsten, absurd humorvolle Highlight der Serie und eine erste Bestätigung dafür, dass die roten oder wie man sie nennen will, pinkfarbenen Folgen besser sind
Magenta.
als.
Ich bin von einem Fachmann harsch darauf hingewiesen worden, weil ich irgendwie in unserer letzten Folge gesagt hätte, die seien ja immer grün und rot abwechselnd gewesen. Das sei Magenta. Also
Gut, also die
bitte bei Magenta
Magenta-Folgenden
bleiben.
sind etwas besser als die Grünen.
Zu dem Fazit hätte ich so aus Nerdsicht noch eine kleine Ergänzung. Da ja auch dieses Hörspiel vor der Gruselserie entstand, gibt es hier keine Gruselserien-Titelmelodie. Karl Walter Diez ist ein ungewöhnlicher Erzähler, weil nachher ja dann fast durchgehend Günther Ungeheuer die Rolle übernahm. Und vielleicht noch zur Musik. Die spätere Gruselserien-Titelmelodie, die wurde von Carsten Bohn, wenn ich das richtig erinnere, Dracula und Frankenstein genannt. Die müsste also seinerzeit für dieses Hörspiel komponiert worden sein. Zumindest spricht dieser Titel dafür.
Stimmt.
Ob das so ist, gut, bei Europa weiß man nicht, was dahinter steckt. Das vielleicht nur noch so als Ergänzung zum Fazit.
Ja, einen Punkt wollte ich auch noch hinzufügen. Und zwar, ulkig fand ich, wir haben ja in Folge 1, da heißt das Schloss Düsternbrunnen. In Folge 2 nennt sich das Schloss Morderbrunnen. Und gerade hier, wenn die beiden Reporter die Klingel drücken, dann klingt das so wie so eine ganz normale Reihenhausbimmel. Das hat mich immer total amüsiert an dem
Es stellt
Schloss.
sich auch die Frage, warum diese verrückten Wissenschaftler sich immer auf ein Schloss zurückziehen, wo natürlich dieses ganze unheimliche Treiben sofort auffällt. Also normalerweise hätten Dr. Frank oder Dr. Stein oder wer auch immer, die hätten sich ein Bungalow nehmen sollen oder keine Ahnung, ein Schrebergärtchen oder irgendwie sowas.
Irgendwas bei Detmold als Beispiel.
Ja, genau, da würde doch niemand drauf kommen.
Ja.
Gut, apropos
Dann.
Detmold, kommen wir zu Folge 3.
Ja, ich wollte es gerade andersrum machen, sagen, apropos Schloss, kommen wir zu Folge 3.
Ja,
Aber.
das ist sicherlich eleganter, ja.
Ja, Folge 3, Dracula, König der Vampire. Hier haben wir wieder ein Unikum vorliegen, denn Europa hatte, wie ihr als treue Hörer sicherlich ja schon wisst oder auch bereits davor gewusst habt, hat Europa ja ein Dracula-Hörspiel bereits aufgenommen unter der Regie von Konrad Halver, was 1976 dann in einer Überarbeitung und Kürzung und Veränderung nochmal wieder erschienen als Dracula, die Geschichte des berühmten Vampirs. Da man nun aber scheinbar ja den Seriencharakter von Hans-Gert Franziskowski, also H.G. Francis, anstrebte, unter dem Namen Gruselserie, musste ein neues Hörspiel her und damit ein neues Skript. Und deswegen schrieb Francis eine neue Variante, sage ich mal, des Urromans von Dracula, die, ehe ich das Wort gleich an euch abgebe, aus meiner Sicht wahnsinnig langweilig geworden ist. Der spätere Erzähler der Gruselserie, Günther Ungeheuer, du erwähntest ihn bereits, Markus, gibt mir einen viel zu distanzierten Jonathan Harker in der Hauptrolle. Und mich hat diese Adaption des Dracula-Stoffes, also das finde ich die schwächste aus dem, von den dreien, wenn man so will, mit Abstand sogar. Aber übergebe ich doch einfach jetzt mal an Markus.
Ja, ich bin mit dem Hörspiel auch nicht glücklich. Also einmal, weil ich natürlich das andere viel eher kannte und das ist ja leider so, sowas brennt sich ja immer ein. Das ist ja nicht immer nur eine Qualitätsfrage, meine ich. Mir ist Günther Ungeheuer, so toll ich seine Stimme finde, viel zu alt als Harker, der ja als junger Mann und sozusagen ja auch im Buch also den ganz anderen Charakter hat so. Das war sicherlich einfach der Idee geschuldet, jetzt hier, ich weiß nicht, ob man die erste Idee hatte, Günther Ungeheuer nachher zum Dauererzähler zu machen, oder ob man bei dem Harker dachte, naja gut, dann kann der nachher auch erzählen, keine Ahnung. Mir gefällt der Harker überhaupt nicht und ich finde das Hörspiel, ja, das klappert natürlich so diese ganzen Elemente ab, wie Dracula hat kein Spiegelbild und die Vampirbräute, die Mutter, der Dracula das Kind geraubt hat und so weiter. Aber das wird alles so abgehandelt irgendwie, weil Francis ja alles, was im Grunde so zu dieser Harkerburg-Episode gehört, so komprimiert, ja sogar noch Mina Murray, die ihn begleitet auf das Schloss. Also wie gesagt, Logik in Gruselhörspielen braucht man nicht wirklich anfangen, aber niemals hätte in der Zeit ein junges Mädchen einen Mann, mit dem sie nicht verheiratet ist, auf so einer Reise begleitet. Das ist völliger Unsinn. Nicht? Und dann wird ja auch so diese Szene mit dem Brief von Dracula, das findet dann alles in dieser Kutsche statt. Das ist so gequetscht alles. Hat für mich gar keine Atmosphäre. Carsten,
Das sehe
wie geht's dir
ich,
damit?
ja, das sehe ich ähnlich. Also es fängt damit an, dass hier Jonathan Harker, Günther Ungeheuer, der nicht nur die Hauptrolle spricht, für die er viel zu alt ist, wie du ja erwähnt hast, sondern dass er ja auch der Erzähler ist. Und wenn er schon der Erzähler ist, dann hätte er ja auch die Abenteuer, wie das ja auch in den vorangegangenen Dracula-Hörspielen war bei Europa, auch seine Erlebnisse selber schildern können auf dem Schloss. Und dann hat man eben diesen merkwürdigen Weg gewählt, seine Braut mit in die Kutsche zu setzen und die das dann beides gemeinsam erleben. Und es wirkt dann so ungruselig, weil die rennen da so zu zweit rum, erleben alles zusammen. Ja, und das Ganze ist dann noch unterlegt mit der typischen Drei-Fragezeichen-Musik, sage ich mal. Also die man wirklich aus den drei Fragezeichen kannte. Und hier ist nicht eine einzige gruselige Musik unterlegt. Also ich finde es überhaupt nicht gruselig und es ist mehr so ein Drei-Personen-Stück, was auch nur eben auf diesen einen Spielort konzentriert ist. Ja, die kommen ja überhaupt nicht mehr aus dem Schloss raus und ganz deutlich wird das eben bei dieser Kutsch-Umsteigszene, die ja schon in den Ur-Hörspielen bei Europa Dracula sehr gruselig war, nicht? In dem Ur-Hörspiel von 1970 und dann in der geschnittenen Version. Und hier ist das einfach so ein, irgend so eine Handlung. Also ich finde es ja, beeindruckt einen überhaupt nicht.
Aber drei Fragezeichen ist ein gutes Stichwort, denn man kann so ein bisschen an der Besetzung festmachen, welche Hörspiele genau in dieser Zeit entstanden sind. Denn die drei Vampirbräute, das sind alle Sprecherinnen, die auch in die drei Fragezeichen und die singende Schlange vorkommen. Das ist nämlich Karin Lieneweg, die in über den drei Fragezeichen Tante Mathilda eben spricht. Dann Susanne Wolko, die dieses Stubenmädchen da übernimmt, irgendwie mit Spinnenweben. Und hier gibt es keine Spinnenweben. Und nicht zu guter Letzt, oder zu guter Letzt, Barbara Focke, die ja diese durchgeknallte Mrs. Osborne spricht, die Tante von Ellie Jameson. Das sind hier die drei Vampirbräute. Also da merkt man, so in dem Zeitraum hat man das da alles so vertont. Und man muss vielleicht auch sagen zu diesem Hörspiel, dass ich weiß nicht, ob man damit die Gruselserie jetzt wirklich einläuten wollte. Also es fällt auf. Einerseits hat man die klassische Besetzung gewählt, also Charles Meunier als Dracula, Michael Pölcher stand als Harker nicht mehr zur Verfügung. Reinhild Schneider übernimmt wieder die Rolle von Mina Murray. Und auch Katharina Brauren ist wieder dabei. Die war ja in der halber Fassung die Wirtin und ist hier nun diese eine Frau in der Kutsche. Und ansonsten, aber da komme ich nachher noch zu, spricht einiges dafür, dass zusammen mit dieser Dracula-Folge auch die Folgen 8 bis, ja genau, zumindest die Folge 8 aufgenommen wurde. Gräfin Dracula, Tochter des Bösen. Denn diese ganze Besetzung mit Günther Ungeheuer, Marianne Kehlau, die spricht hier im Dracula diese Frau, der das Kind geraubt wird, Katharina Brauren. In der Kutsche, Ernst von Klipstein ist ja der Kutscher und Horst Stark sitzt ja auch in der Kutsche. Die tauchen alle wieder in Folge 8 auf. Also da spricht einiges dafür, dass das alles so zusammen entstand. Spricht einiges für, ist nur eine Theorie.
Das würde ja insofern passen, als dass Marianne Kehlau sich in der Rolle bei hier beim Dracula ja quasi eingeschrien hat für das, was sie bei Folge 8 dann veranstalten sollte
Absolut,
später.
absolut.
Das war ein Warmlaufen für sie.
Ja, also was ich auch völlig absurd finde, ist, das ist eben dieser ungeschriebenen Handlung geschuldet. Ich meine, wir hatten in Folge 1 ein liebes, tolles Monster. Das war aber jetzt nicht absurd. Das hat eben, sag ich
Naja,
mal,
also das
diesen
finde ich
Horror.
schon ein bisschen
Doch, es hat
absurd.
aber diesen Horror verstärkt, weil der wollte ja nun unbedingt die Reporterin haben und da behalten vor allen Dingen. Aber hier ist es wirklich absurd, wenn dann am Ende Dracula einfach in so eine Art Holzsplitter gestoßen wird und daran sich auflöst zu Staub. Also, das fand ich dann so albern, das Ende. Es ist überhaupt nicht furios, nicht? Also da wird nicht ein Riesenkreuz oder ein Riesenkeil genommen, sondern er fällt in einen Eichensplitter.
Ja,
Ende.
man fragt sich so ein bisschen, wie, wenn das so ein Depp ist, wie der diese ganzen Jahrhunderte überleben konnte.
Ja.
Also, ja, wie gesagt, ich werde mit der Folge nicht warm. Es ist ohnehin eine grüne Folge, muss ich also auch nicht. Man hat hier in dieser Folge das erste Mal diese Gruselserien-Titelmelodie, weil das ja ein neues Hörspiel war. Was nun als Serienfolge geplant oder nicht, lassen wir es mal offen. Aber zumindest wirklich 1981 erst entstand.
Im Gegensatz zu Folge 4 der Gruselserie.
Geschickte Überleitung.
Nicht schlecht,
Cool.
ne? Da kam mir auch gerade so
Hm,
in den
super.
Sinn. Ja, Folge 4, das Schloss des Grauens. Bevor ich mich dazu anfange zu äußern, doch einmal das Wort an Carsten. Erklär doch einmal die Umstände. Gab es dieses Hörspiel bereits vorher? Wenn ja, wie und warum?
Ja, das gab es vorher und zwar unter dem, finde ich, viel besseren Titel, Das Gespenst vom Schlosshotel. Denn der Titel Das Schloss des Grauens wurde auch vor diesem Hörspiel, vor dieser Hörspielreihe, schon so etliche Male für Filme verwendet, also in deutschen Übersetzungen von Hollywood-Filmen und englischen Filmen. Der ist so beliebig, finde ich, Das Schloss des Grauens. Und der Urtitel Das Gespenst vom Schlosshotel bezeichnete ein Hörspiel von 1976, also ja, das erste Gruselhörspiel von Heike Dine Körting, würde ich sagen. Und da geht es eben um ein Gespenst, was ich glaube, alle paar Jahre nur in einem Hotel erscheint. Und da ist dann wieder so ein Pärchen, in dem Fall, glaube ich, zwei Verlobte, Reinhold Schneider, Andreas von der Meeden, ja, die dann genau in dieser Nacht, wenn das Gespenst erscheint, da im Hotel Unterkunft suchen und ja, und fiese Sachen erleben. Und das ist ein unglaublich gruseliges Hörspiel. Also, uah, da schauen uns einen heute noch. Also, ich fand das immer ganz schlimm. Jetzt muss man dazu sagen, als das Hörspiel rauskam, war ich dann auch wohl gerade erst 7. Also, das vergisst man nicht irgendwo. Und das ist dann eben hier 1981 in die Serie übernommen worden. Das Cover ist auch entsprechend angepasst. Da sind dann leider viele Details verloren gegangen. Durch diese großflächigen Farben und stärkere Kontraste. Ja, das Hörspiel ist sehr gut. Ich fand aber, dass die Übernahme in die Serie, ja, darunter hat es gelitten, weil da viel zu viel neue Musik drunter gemischt wurde. Also es
Ja,
ist geradezu zugekleistert.
empfinde ich ganz genauso. Also teilweise ist diese Musik ja fast so angelegt wie in dieser grauenvollen Romanserie, die es ja nur noch auf Kassette gab, wo sie ja diese Groschenromane, Groschenliebesromane vertont haben. Die ist ja teilweise fast so romantisch, aber so kitschig romantisch angelegt. Und bin ich nie mit warm geworden. Auch hier muss ich tatsächlich sagen, fällt mir jetzt gerade ein, auch die habe ich mit meiner Oma zusammengekauft, die Schallplatte. Also im Grunde müssten bei der jetzt im Himmel immer die Ohren klingeln. Vielen Dank nochmal, Omi, dass wir das immer so schön zusammen hören konnten. Und das war auch für mich das erste richtig harte Gruselhörspiel. Also auch ich, das ist halt, also ich finde, hier ist so diese kammerspielartige Szenerie auch besser gelungen als im Dracula. Das spielt ja im Grunde, ja gut, mit ein oder zwei Autofahrten spielt das ja auch eigentlich alles nur im oder am Schloss. Und ich finde das aber sehr rund gestaltet. Und die Besetzung mit dem Klipstein, der Kehlau, Andreas von der Meeden, Reinhold Schneider, das ist einfach fest, finde ich. Also gerade wenn die Kehlau einmal so sagt, so, haben Sie die Schritte gehört? Also, da passiert gar nicht so
Ja,
viel und man denkt
genau.
so, um
Ja, oder
Gottes Willen.
auf der Treppe atmet einer.
Ja, ich meine, gut, das
Herrlich,
muss man erst
herrlich.
mal raushören. Aber gut, okay.
Herrlich.
Also vor allen Dingen muss man dazu sagen, dass bei dieser Neuabmischung ja, also in meinen Augen, katastrophaler Fehlschnitt, kein Fehltritt, Fehlschnitt ist, dass dieser Schlusssatz des Originals entfiel. Wo Ulla ja so ganz unheilsschwanger sagt, ich sage dir, der Mann lügt wie gedruckt. Das gibt diesem ganzen Hörspiel ja nochmal auf dem letzten Drücker so eine Wendung, dass man jetzt doch wieder nicht weiß, ob der alte Wagner in diese ganze Geschichte eingeweiht war oder nicht.
Ja.
Dass der Satz fehlt, finde ich eine Katastrophe.
Ja, und nicht nur eingeweiht, sondern dass da so ein, ja, Helfershelfer dieses furchtbaren Geist ist, also von diesem Georg ist es ja dann, also dass er quasi die Fallen und so weiter mitgestellt hat, ja. Das, ja, also ich finde es enorm gruselig und höre dann heute auch immer die Einzelfolge und nicht diese Serienfolge.
Ja,
Holger, wie
absolut.
geht's dir damit?
Ja, das alles unterschrieben, was ihr sagt. Auch das war derart prägend als Einzelhörspiel. Ich hatte es nicht als Teil der Gruselserie, aber das Gespenst vom Schlosshotel hatte einen Klassenkamerad von mir und ich weiß noch genau, dass ich das. Die Ankündigung von ihm war, als er mir die Kassette lieh war, meine Mutter war die zu unheimlich. Und da habe ich so gedacht, oh Mann, das ist ja eine Erwachsene. Und ich hätte jetzt bei mir von dritte, vierte Klasse, als ich dieses Hörspiel bekam, Anfang der 80er sowas. Und ich weiß auch ganz genau, es war Heiligabend vormittags, als ich dieses Hörspiel das erste Mal gehört habe. Ich habe auch im Bett gelegen und ja, habe mich quasi, also Gott sei Dank nicht, aber metaphorisch gesagt, eingenässt. Sowas von unheimlich fand ich dieses Hörspiel. Ich hatte sowas noch nie gehört.
Schöne
Ich
Weihnachten.
wusste, ja, genau. Ich wusste, dass es sowas wie John Sinclair gibt, aber das war mir einfach noch nicht in die Hände gekommen. Und hatte das gehört und fand es unfassbar unheimlich. Also auch unfassbar spannend und toll. Aber das war einfach, also das war gehörter Horror für mich damals. Das hat mich wirklich von den Socken geholt. Das war, wir haben dazu als Anmerkung, es gibt auf claudiusbrack.de eine Kolumne, die heißt die Hörspielhitparade, wo ich glaube 10 Hörspielsammler und Fans zusammen ausgewählt haben, was ihre Lieblingshörspiele sind von Europa aus der Vinylzeit. Und das war jetzt im Vorwege, Markus, von uns beiden, glaube ich, auch der Tipp, das müsste wahrscheinlich die Eins werden. Und so kam es dann auch. Es wurde auf Platz 1 gewählt. Ich weiß jetzt nicht, mit wie großem Abstand zur 2, ist auch völlig unerheblich, aber es wurde von uns 10 Sammlern zum besten Europa-Hörspiel aus dieser Ära 67 bis 82 ausgewählt. Und genauso finde ich es auch. Es ist fantastisch. Ich mag die Neuabmischung nicht. Sie hat mir zu viel Echo im Schloss, zu komische Musik, zu laut. Ich finde, es lebt gerade von dieser Reduziertheit, von dem unglaublich guten Spiel, was die, Markus, du erwähntest sie bereits, die Protagonisten vor Ort erleben. Ich fand ein einziges Mal, fand ich, dass Peter Kirchberger in seiner Rolle als Gespenst quasi, als Georg, einmal übertreibt, als er nämlich quasi in einen Dialog tritt mit Benno und Ulla, als er sagt, was ist denn? Das war mir zu viel. Da habe ich auf einmal gedacht, nee, 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 das ist ja so, als würden wir mit dem am Tisch sitzen können und verhandeln. Das fand ich damals schon komisch. Ich wollte den als vollkommen unschlagbare Übermacht sehen, quasi. Und nicht, dass der den zuhört, quasi, und interagiert. Das ist jetzt, wenn ich 15 Punkte geben würde, 14,9 würde ich deswegen vielleicht. Aber es bleibt unantastbar. Ein absolutes Meisterwerk. Und in der Gruselserie zu Recht im Grunde drin als Meisterwerk aus dem Hause Europa. In der Bearbeitung für mich aber überflüssig. Klar, mag dem geschuldet sein, dass ich die Urfassung zu Beginn hatte. Und ja, aber es ist
Obwohl ich mich, wenn
super.
ich mich richtig erinnere, das Exemplar noch ein gelbes Label auf der Schallplatte hat bei dir, oder ist es inzwischen in Rot-Weiß gewechselt
Es
worden?
ist inzwischen in Rot-Weiß als Label vorrätig
Gut,
in der
gut, gut.
Erstauflage. Ich spreche da nicht so gerne drüber, aber ich hatte es zunächst mal in der Zweitauflage und wurde von einem meiner zwei Mitpodcaster hier dafür regelmäßig beleidigt, dass ich nicht die richtige Fassung zu Hause hätte.
Ich finde, ein Hörspiel, was mit einer E-Nummer erschienen ist und dann mit einer 115er Nummer auf den Plattenteller kommt, das ist schon ein harter Tobak, finde ich. Also.
Jetzt für die nicht wahnsinnigen Sammler, wie wir es hier sind,
Moment.
Moment, die Zweitauflage hat in der Mitte der Schallplatte halt ein gelbes Label. Und Markus hat mich derart damit getriezt, dass ich nur diese Zweitauflage davon hatte zunächst, dass ich mir, wenn ich die Platte angehört habe, immer auf den Deckel des Plattenspielers das Cover gelegt habe, damit ich das Grauen quasi nicht auch noch sehen muss.
Das ist ja immer ein bisschen Wirkung gezeigt.
Ja, das stimmt wohl. Nein, aber ein Meisterwerk, da sind wir uns ja wirklich
Und
einig.
die Stimmen oder die Kombination der Sprecher, das ist ja Original von 1976, erinnert mich immer so ein bisschen an Black Beauty. Ne? Jochen Sernt, der ist ja da einmal in der zweiten, nee, ersten Folge, Entschuldigung, zu hören, als dieser fiese Möb. Und dann natürlich Reinhold Schneider aus der zweiten Folge. Ja, das ist ja auch die Zeit. Das sind eben dann auch
76,
ganz andere
ja.
Sprecher als
Marianne
sonst in der
Kehlau, ja.
Gruselserie.
Ja, das ist eben der alten Produktion geschuldet, dass so die Besetzung komplett anders ist. Und man ja auch hier deswegen natürlich wieder nicht diese typische Gruselserien-Titelmelodie verwendet hat. Man hat der aber eine neue Melodie gegeben. Warum man da nicht gleich zugeschlagen hat und dann auch die Gruselserien-Titelmelodie verwendet, kein Plan. Also man kann nur feststellen, dass der Anfang mit diesen recycelten Folgen und auch dieser Dracula-Folge, gut, das ging nicht anders, weil man halt ein Skript von Francis brauchte. Das ist so ein bisschen holprig alles. Also von der Produktionsgeschichte her, nicht von der Qualität. Obwohl ich hier finde, dass Peter Kirchberger, also dieser Tradition folgend, dass Dr. Stein und auch dieser Homunculus schon sehr schlecht hineingeschnitten waren. Also auch Peter Kirchberger sicherlich nicht mit den anderen da an einem Mikro gesessen hat. Das hört man
Nee,
schon.
ja, das ist
Aber
offensichtlich der
ich
Weg.
finde, es ist nicht so dramatisch, weil, wie du eben schon sagtest, abgesehen von dieser einen Dialogstelle, er ja auch eigentlich immer so unbeteiligt ist. Also bei Dr.
Ja.
Frank fällt es natürlich so unheimlich auf, weil jemand etwas sagt und Dr. Frank immer schon antwortet, bevor die Frage durch ist. Und Georg ja eigentlich immer nur so diffus im Hintergrund ist.
Ja,
Ne?
den hört man immer so hauchen und atmen und ein bisschen Echo.
Genau.
Das ist ja auch das Unheimliche. Es sind so ganz einfache Mittel im Grunde, so ganz wenige gruselige Geräusche und eben diese Stimme, die da so leise vor sich hinruft.
Ja, und man muss sagen, Wagner, der alte Wagner, Klippi ist großartig in der Rolle, finde ich. So dieses, als sie da in den Keller gehen, nachdem also Benno durch diesen Schacht gefallen ist und dann er da irgendwie so eine Axt holt, um die Tür aufzubrechen. Also das finde ich so unheimlich. So warum weichen Sie vor mir zurück? Und so, das ist so, Sie haben doch nicht Angst. Und es geht ja auch in so einen Hall über Angst vor dem alten Wagner. Also deswegen ist auch nachher dieser amputierte Schlusssatz, finde ich, so ein Riesenfehler, weil die Figur des Wagner erst im Grunde so als Komplize und unheimlich und unberechenbar aufgebaut wird. Und nachher geht er einfach zur Polizei und informiert die. Also ganz, ganz ungeschickt, finde ich.
Also was ich ganz wichtig finde, ist, dass hier, obwohl ja hier auch kein Erzähler im Hörspiel vorhanden ist, dass man doch sozusagen so ein Gefühl dafür kriegt, wo die sich im Schloss bewegen. Also da wird ja kurz nur gesagt, im Keller und oben und so. Und das fehlt mir zum Beispiel bei Folge 1 und Folge 2. Das ist so ein bisschen diffus immer, auch in Folge 1. Die kommen ins Schloss, dann kriegen die da irgendwie ein Bier serviert. Und dann hören sie wieder die Schreie. Also da weiß man nie genau, wo die sich bewegen oder aufhalten. Und es fehlt irgendwie so ein Raumgefühl. Und das ist für Folge 2 auch, finde ich. Das finde ich hier unglaublich gut gemacht. Allein nur durch so ein paar Worte und ein bisschen Hall kriegt man. Und dann wird es auch so unheimlich, weil die dann in den Keller gehen und dann noch weiter runter.
Ich möchte mal auf den alten Wagner zurückkommen. Nicht, weil ich die Person, die unter dem Pseudonym auf der Hörspielseite Kommentare schreibt, gut kenne. Nein, deswegen, ich finde Ernst von Kippstein am besten eigentlich von allen in dem Hörspiel. Es sind alle fantastisch, gar keine Frage. Aber ich habe mir gerade die Szene vors geistige Auge gerufen, als Benno in diesen Schacht stürzt. Wenn man da zuhört, und ich habe dieses Hörspiel natürlich schon oft genug gehört, unter Kopfhörern und sonst wo und wie, der macht das quasi. Der legt sich da auf den Fußboden und versucht, diese Klappe zu reparieren. Und
Ich drücke die Tür auf.
genau, das ist so gut. Das ist eigentlich weit weg davon, dass er da spielt. Das kommt also vor, als hört man einfach zu, dass er das gerade macht. Das ist Wahnsinn. Also wirklich toll, was die da, ja, ist jetzt ausgedacht natürlich, an einem Mittwochnachmittag zwischen zwei Theaterproben mal eben aufgenommen haben in der Agnesstraße.
Ja,
War
das ist
das nicht im
schon, also,
Schloss?
oh Gott, eine Welt bricht zusammen.
Was wolltest du gerade sagen, Markus?
Nein, ich hätte nur gesagt, eine Welt bricht zusammen, weil
Ach
Carsten immer
so.
gedacht hat, die haben das vor Ort aufgenommen. Ich fürchte, jetzt kommt meine geniale Überleitung, dass der Angriff der Horrorameisen auch nicht in der Wüste aufgenommen wurde, sondern auch in einem Haus in Hamburg.
Ach Quatsch, erstaunlich. Ja, ich übernehme mal hier an dieser Stelle, bevor das weiter abdriftet. Ja, Folge 5 erschien im gleichen Kanon des Ganzen. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, glaube ich, Markus, ne? Wie erschienen die Folgen eigentlich staffelweise? Welcher Block erschien zuerst?
Also auf den Markt kamen tatsächlich die ersten 10 Folgen zusammen, dann die nächsten 5 und dann nochmal 3. Aber darauf wird noch einzugehen sein, die ersten 6 Folgen haben aufeinanderfolgende Katalognummern und dann gibt es eine Lücke. Also da würde ich gern später was zu sagen, nämlich nach der Folge 6. Ich habe so die Idee, dass man tatsächlich erstmal 6 Folgen fertig gebastelt hatte. und dann aber doch nachher gewartet hat, bis man 10 zusammen hat. Aber das wird eine Theorie und die werde ich auch knapp halten. Aber es ist schon auffällig, was das für ein sozusagen Veröffentlichungsdurcheinander ist bei den ersten Folgen hier.
Es passt ja sonst gar nicht zu Europa, dass irgendetwas durcheinander ist
Überhaupt
bei
nicht,
den
nee, überhaupt
Veröffentlichungen.
nicht.
Wie lange haben wir beide gebraucht, Markus, bevor wir Carsten kennengelernt haben, da irgendwie mal Struktur reinzukriegen und das zu durchschauen von den Katalognummern und ist die überhaupt belegt? Wenn ja, warum, warum nicht, etc.
Das waren Jahre. Ich denke, da kann man wirklich sagen, das waren Jahre.
Ja, absolut. Das waren Jahre. Wir wussten ja auch von der Existenz einiger Platten nicht, wo wir aber dachten, es gibt jetzt eine fiktive Zahl, 115.708, und es gibt
Die gibt's aber.
scheinbar, ja, ich weiß, ich sage ja fiktive Zahlen. Und eine 9 gibt es vielleicht nicht, aber eine 10 haben wir wieder vorliegen. Und das konnte einem ja keiner sagen damals.
Nee, und das Unheimliche war, dass wir dann auf die Serie Trixie Belden stießen. Und das.
Und damit haben wir einen richtigen Stoff für Horror.
Ja, auch
Kommen
alles
wir
auf
mal
Platte
zu.
erschien. Ja, aber erstmal zu den Horrorameisen.
Genau, kommen wir zur Folge 5, der Angriff der Horrorameisen. Also hier liegt das erste, beziehungsweise das zweite richtige Skript vor, was für die Gruselserie von Francis geschrieben worden war, nach dem der Dracula-Adaption. Aber hier jetzt der Angriff der Horrorameisen ohne jedwede bisher bekannte Hörspielvorlage oder ähnlichem. Dafür eine deutliche Filmvorlage, die es dazu gab, oder Markus?
Ja, ich denke, dass die Idee dieser durch Atomkraft veränderten Ameisen, es geht sehr wahrscheinlich auf den Film Formicula zurück. Also Formicula ist der deutsche Titel und der englische Titel ist, glaube ich, Them. Müsste irgendwie Mitte der 50er Jahre entstanden sein. Also für mich immer ein bisschen seltsam, sogar noch vor Tarantula, von dem ja auch noch die Rede sein wird. Und das spielt ja auch in der Wüste, wobei Francis diese Handlung hier, klar, auch aus Zeitgründen, auf die Wüste konzentriert, während in dem Film Formicula, die nachher also noch in eine Großstadt kommen, die Ameisen, und da die Kanalisation besetzen und so weiter und so weiter. Aber diese Startidee stammt meiner Meinung nach eindeutig aus diesem Film.
Und wie gefällt dir das Hörspiel, Carsten?
Also mir hat es früher sehr gut gefallen. Ich habe es gern gehört, aber mir ist jetzt gerade beim neueren Anhören aufgefallen, dass es doch ja arg wenige Handlungsschauplätze gibt. Nämlich dieses Team. Diesmal sind es ja Geschwister, dieser Harry Marlowe und Joan Marlowe oder Joanne Marlowe. Die entdecken ja an diesem zertrümmerten Haus dann Leichen, fahren in die Stadt, dann kommen sie noch mal, ich glaube, mit dem Sheriff zurück.
Die fahren dauernd hin und her, die fahren da
Die
sechs, sieben Mal hin und her. Das ist wie im
sind
rasenden
mindestens
Löwen. Das ist ganz furchtbar.
dreimal in dem Haus und ja, und dann kommen die Ameisen letztendlich in die Stadt. Also das ist die Handlung zusammengefasst. Also das finde ich beim neueren Anhören etwas, ja, ich sag mal, bewegungsschwach einfach. Also
Denkt,
da
die
hätte
sind
man
zu viel
vielleicht noch
unterwegs.
eine Handlung
Ich
einbauen
wollte auch
können
gerade
oder
sagen, also
irgendwas.
bewegungsschwach. Also die fahren dauernd hin und her. Also gerade
Ja.
nachdem die, ja. Also nachdem die da in der Stadt waren, fahren sie wieder raus. Dann sieht die Schwester da die Ameisen, dann fahren sie wieder in die Stadt. Dann sagt Harry, ich fahre noch mal wieder zurück. Kommen Sie mit? Oder fährt die Ärztin wieder mit ihm raus und so? Aber das finde ich so im Hören fast ein bisschen viel. Das meintest du wahrscheinlich oder
Ja, genau,
wahrscheinlich
richtig,
auch irgendwie
ja.
so. Also ja, ich finde aber diese Anfangsszene, also diese Autopanne ist natürlich auch ein Klassiker im Gruselroman. Aber ich finde diese Szene, als sie die Toten finden und dann diese ersten Ameisengeräusche kommen und für mich ganz großartig Ursula Sieg, die dann auch irgendwie sagt, so Harry, das, was diese Leute umgebracht hat, kommt zu uns. Also das hat mir damals richtig, also das hat mich richtig frösteln lassen so.
Ich finde aber, sie ist ein bisschen oder sie übertreibt ein bisschen. Also sie soll ja die nervige Schwester sein, die ihn dann immer bequatscht. Aber man ist auch als Hörer irgendwann ziemlich genervt. ja, also
Für mich
ich
ist
finde,
sie ehrlich immer, aber gut, okay,
ja.
Geschmackssache. Also wer da sehr gut ist, finde ich, ist die Cordula Hubrich, die ja auch nicht oft bei Europa zum Einsatz kam, die Ärztin da spricht. Von der hätte ich gern mehr gehört. Also die fand ich da echt super. Und insofern muss ich zugeben, für mich eine grüne Folge, die funktioniert. Holger, wie geht's dir denn eigentlich damit?
Gut, hält solide mit. Finde ich, auch die finde ich ist eine gute Grüne. Das darf man sagen. Aber jetzt nicht so, ich fand es wahnsinnig vorhersehbar. Das ist jetzt kein Wunder bei Kindergruseladaptionen von alten Schwarz-Weiß-Horrorfilmen. Aber ja, aber ich finde, sie hat Atmosphäre, sie ist schön. Mich hat wahnsinnig gestört früher schon daran, das fiel sogar auf meinen Kinderkassettenrekorder von Universum auf. Wolfgang Völz ist hier in diesem Falle wahnsinnig schlecht geixt. Der ist also wirklich so weit weg von den anderen. Das fiel mir damals auf und fand ich ein bisschen doof, immer weil das für mich so ein Atmosphärenkiller war. Fast kann man hier sagen, in jeder Gruselserienfolge ist irgendjemand immer schlecht geixt. Aber den finde ich da nicht gut gelungen, muss ich sagen. Und finde ihn auch nicht besonders gut als Sheriff. Ich finde ihn da nicht richtig gelungen. Vielleicht hätte das jemand anders besser gemacht oder so, aber der ist für mich so ein bisschen ein Schwachpunkt in der Folge, die ich ansonsten in der Schulnote gut geben würde. Kein Highlight, aber gerade für eine Grüne gut. Ja.
Also was mir
Aber
sehr gut auf ja, Carsten.
ja, bitte, bitte. Ja, okay. Also die Krux ist in dem ganzen Hörspiel, da achtet man vielleicht als Kind nicht so besonders drauf, wie man bei vielen Hörspielen, sage ich mal, den logischen Ablauf und ich weiß nicht was, nicht unbedingt so ganz nachvollziehen muss. Hauptsache die Spannung ist da. Aber was mir im Nachhinein immer wieder aufgefallen ist, warum werden jetzt diese Ameisen überhaupt vertrieben? Also, dass ihr Geräusch wird aufgezeichnet und er spielt es ab. Und damit werden die Ameisen verscheucht. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier im Hörspiel vorkommt oder ob ich das aus dem Film kenne. Normalerweise ist das noch so, dass irgendwie das verlangsamte Abspielen oder so die Ameisen verschreckt oder die Rieseninsekten. Aber ich glaube,
Du
selbst das kommt nicht hier vor.
meinst, es gibt ein Logikproblem mit dieser
Ja,
Folge?
mal wieder, aber ein elementares diesmal. Das.
Ach so,
Ja, ich
die
habe.
anderen waren immer nur so Bagatellschäden,
Ja,
ne?
da gab es so
Ja,
Details.
dass Dracula und Frankenstein als WG zusammen auf dem Schloss
Ja,
wohnen.
das geht doch noch. Also, ja, aber warum werden die Ameisen vertrieben?
Ja,
Oder
das wird nicht
wodurch
richtig
eigentlich?
erklärt. Ich habe da aber noch ein ganz anderes Problem mit den Geräuschen. Wer genau hinhört, wird feststellen, dass sich da ein Geräusch drunter gemischt hat, was nicht von den Ameisen stammt.
Nein, es stammt
Das
nämlich
sind
von der Hexe Schrumpelmai, glaube ich, ne?
Bienen oder Wespen sind da auch, ne?
Nein, das ist der Flugstaubsauger von Schrumpeldei.
Okay. Sehr gut.
Das sind nicht die Ameisen. Das war für mich so wie bei dir, Wolfgang Völz, war bei mir so dieses, dass ich dachte, ja, das gehört ja nun zur Hexe Schrumpeldei. Also
Aber
klar, wie soll man Ameisengeräusche konstituieren?
vor allen Dingen
Die konstruieren
staubsaugende.
staubsaugende Ameise, das wäre die Erklärung. Und ich fand auch immer, das macht er auch immer so ganz komisch irgendwie. Ich denke, was soll denn da jetzt gerade passieren? Also dieses andere, so dieses bahlende Geräusch und so, alles okay, aber dieses haben wir gedacht, platzen die jetzt oder springen die da durch die Wüste oder was so? Ja.
Staubsaugen.
Heuschrecken, Riesenheuschrecken.
Staubsaugende Gummiameisen. Gut, da bleibt nicht viel an Grusel über. Aber vielleicht an dieser Stelle, was sich mir da sehr aufgefallen ist, weil es ja eben auch eine von diesen neuen, tatsächlich dann aktuell abgemischten Folgen war. Ich finde die Musik von Carsten Brunn und Betty George sehr gut eingesetzt. Die hat mir da sehr
Ja,
gut gefallen. Also,
ja, das stimmt.
ja, hier
Die ist
passt das
klasse.
gut, ja.
Dann vielleicht nur noch ergänzend, wir haben jetzt auch hier ab jetzt ja, nee, ab jetzt stimmt gar nicht, aber wir haben ja erstmal jetzt hier Günther Ungeheuer als neutralen Erzähler, nicht so wie in der 3, wo er den Harker spricht und erzählt, sondern hier ist er wirklich der neutrale Erzähler und wir haben ab jetzt erstmal auch immer die Gruselserien-Titelmelodie. Also so langsam kommt so ein bisschen Ordnung in diese ganzen Produktionen aus Sammlersicht.
Die wird dann aber mit der nächsten Folge gleich schon wieder verlassen werden,
Natürlich.
leider. Keine
Keine Regel.
Serie
Keine
ohne
Regel
Bruch.
bei. Nee, und keine Regel bei Europa, muss man auch sagen,
Ja,
ja.
genau so wäre es eigentlich sicher, besser formuliert. Kommen wir für heute dann zur letzten Folge, die Folge 6. Das ist das Duell mit dem Vampir. Witzigerweise fällt mir gerade auf, dass ich mir Notizen gemacht habe, natürlich wie immer für diese Folge. Und hier steht keinerlei Vorlage bekannt. Und eigentlich hätte ich auch gleich weiterschreiben können und sagen können, es ist keine Handlung bekannt. Also im Sinne von, hier haben wir auch eine richtige Trash-Folge vorliegen. Aber ich denke halt keine, wie es bei der Nummer 2, Dracula trifft Frankenstein, beziehungsweise Dracula und Frankenstein, die Blutfürsten, war, sondern die Folge 2 zeichnete sich durch Humor aus. Und diese Folge 6 ist relativ humorfrei, aber sie ist trotzdem vollkommen absurd. Also Markus, versuch doch mal die Handlung aus
Nee, 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 nee,
neutral.
nee, nee, nee. Also ich mache hier eine Menge mit und ich kann gern was zu den Katalognummern sagen, aber die Handlung vom Duell mit dem Vampir, ich finde diese Folge katastrophal. Also ist es genau das, was du sagst. Mir fehlt der Humor, was auch dafür, für mich dafür spricht, dass es ursprünglich gar keine Fawley Fox Folge war. Die sind ja auf einmal verheiratet. Gut, das mag ja jetzt kein
Passieren,
Problem
das
sein.
gibt's ja.
Sowas, einige machen solchen Fehler. Aber es wird ja auch im Hörspiel dann von Hans Meinhardt an einer Stelle gesagt, ich habe Senior Peterson dabei, der sie gefunden hat. Nachdem also Senorita Alvarez ja gerettet worden ist von Tom und Irene. Und erst habe ich als Kind immer gedacht, die haben jetzt noch jemanden da. Also, dass der Senior Peterson heißt, ist wahrscheinlich ein Textfehler, weil irgendwo das wahrscheinlich eben kein Fox-Foley-Hörspiel
Ja,
war.
ja.
Und da kommt auch mehr zu. Also zum Beispiel ist hier jetzt ja auf einmal wieder Christian Rode, der Erzähler, der dann in der Gruselserie, ja gut, er spricht den Sheriff deiner Monsterspinne, aber sonst keine großen Auftritte hat. Also das spricht eigentlich so ein bisschen dafür, dass dieses keine Folge war, die man für die Gruselserie so geplant hatte. Sondern dass das vielleicht auch noch so ein Einzelhörspiel werden sollte und vielleicht schon eher erscheinen sollte. Also das ist alles nur Theorie, kann ich nicht beweisen. Aber diese Zusammensetzung da mit diesem komischen, also mit diesem Hörspiel, was eben nicht diesen komischen oder diesen Humor aufweist bei Foley und Fox, so wie jetzt Nessie ihn ja hat und wie ihn auch Dracula trifft Frankenstein hat, spricht für mich eigentlich dafür, dass hier auch was umgeschrieben worden ist. Aber zurück zu dem, was du sagtest, Holger, ich kann die Handlung nicht wiedergeben, schon weil das auch immer völlig durcheinander geht. Also man versteht gar nicht, warum gibt es Senorita Alvarez zweimal. Nicht? Da ist ja ein Vampir, der aussieht wie sie, der dann zur Staub zerfällt. Das ist ja dann aber nicht sie, sondern sie lebt ja noch. Und da wird gar nicht erklärt, warum gibt es die zweimal. Und auch es wird immer hin und her gewechselt, ob nun der Vampir den Werwolf jagt oder der Werwolf den Vampir. Also ich finde so, dass diese Schlossatmosphäre ganz gut rüberkommt. Aber ich finde dieses Ende so drollig, wie die Idee ist, dass die Protagonisten sterben, finde ich diese Szene im Auto, als Tom und Irene dann gebissen werden, total schlecht umgesetzt. Also das ist mir viel zu albern alles. Also nicht lustig, sondern albern.
Ja, und es.
Insofern ist das hier eine magentafarbene Kassette, die ich absolut katastrophal finde.
Ja, man hätte die 5 und 6 tauschen müssen, dann hätte das der Chronologie gut
Ja,
getan,
ja,
eigentlich.
ja. Kann man ja auch
Aber ich finde,
pinseln. also eins muss ich vorwegschicken, Markus, du hast gerade gesagt, der Polizist Hans Meinhardt, uns muss keiner eine E-Mail schreiben. Wir wissen natürlich, dass hinter dem Pseudonym Hans Meinhardt Andreas Beuermann steckt. Dem sind wir uns natürlich bewusst. Aber was ich unbedingt noch sagen möchte, ist, du sagtest eben so schön, Markus, man weiß auch nicht, jagt der Vampir den Werwolf oder der Werwolf den Vampir. Ich habe immer nur beim Zuhören gedacht, es ist mir auch einfach scheißegal. Warum involvieren die ständig irgendwelche Schlossbesucher in ihre interne Hexenjagd, die eigentlich an einem völlig vorbeigehen könnte? Das ist sowas von. Also im Grunde mischen sich Irene Fawley und Tom Fox oder Tom Fawley und Irene Fawley, richtig genannt in der Folge, einfach immer nur ein. Und dann, ich sage nur, was war das? Der wird er als Werwolf oder wird der Vampir gekitzelt? Der Werwolf wird
Der
gekitzelt.
Werwolf wird gekitzelt, ja.
Das ist wirklich, also das ist auch nicht blöd lustig, was dann ja wieder das Synonym für Trash wäre. Es ist wirklich anstrengend, dämlich und auch. Ja, man denkt die ganze Zeit, Leute, ja, wie sagst du es mal so schön, Markus? Irgendwann hat man nach 10 Minuten das Gefühl, ach Leute, echt, ihr wisst, was ihr da tut. Ich bin raus, ich habe da keine Aktien mehr drin irgendwie. Aber Carsten, fandst du die anders oder hattest du die erst später? Hast du als Erwachsener versucht, sie zu verstehen?
Ich hatte sie recht früh, und zwar, ich weiß noch genau, die habe ich eingetauscht, mit einem Schulkameraden getauscht, und weil mir die fehlte und ich war gnadenlos enttäuscht. Also es fängt ja mit dem Titel an, das Duell mit dem Vampir. Aber auch abgebildet ist ja ein Werwolf. Und die grundlegende Geschichte ist ja diese Werwolf-Geschichte, die ja auch in meisten Verfilmungen in Spanien spielt. Und da fehlt mir hier auch so ein bisschen Lokalkolorit. Man hätte ein bisschen so spanische Musik einbauen können oder sowas. Stattdessen kommt dann wieder, ja,
Kastagnetten.
aber wir haben doch später dann, ich glaube, das ist dieses Ungeheuer aus der Tiefe, dann wird dann so ein bisschen spanische Musik eingespielt. Dann hat man so eine andere Atmosphäre wenigstens mal. Und hier ist wieder gnadenlos diese drei Fragezeichen-Musik eingebaut, die gar nicht gruselig ist. Ja. Und Cordula Hubrich als Senorita Alvarez fand ich ganz schlimm. Also, ich weiß nicht, die überdreht
Ja, die
immer
gefällt.
und es passt nicht so
Ja.
richtig.
Ja, es wirkt für mich mal so ein bisschen, als wenn sie so ein bisschen Mysterium in die Folge bringen will und aber im Grunde nichts retten kann, nicht? Also ich erinnere mich da an eine Opernaufnahmenbesprechung, wo denn der Autor schrieb, sie zieht sich mit Anstand, aber dennoch aus der Affäre. Das würde ich hier auch mal übernehmen. Das ist, sie kann das Ganze nicht retten. Horst Frank ist erkältet, hört man ganz
Ja,
deutlich.
richtig.
Und was ich immer ganz schlimm fand, der Schall kommt ja auch bei dieser Dracula Folge 3 vor, dieser etwas mit Hall unterlegte Schrei der Frau, den es auch beim seltsamen Wecker gibt, der
Ja,
für mich
genau.
unheimlich synthetisch klingt und gar nicht wie ein von einem Menschen ausgestoßener
Überhaupt nicht.
Schrei.
Ja.
Das einzig Gute, was ich über das Hörspiel hier sagen kann, ist das Kürzeste der Serie. Das gefällt mir ganz gut. Also,
Ja, das
ja.
stimmt. Also neben diesem ganzen Durcheinander finde ich auch so schlimm, ähnlich wie jetzt bei den Ameisen mit dem Haus, dem Zerstörten und der Stadt, wird er hier laufend in den Keller gegangen, in diese komische Kammer, und dann steht der Sargdeckel mal auf, dann mal
Ich
nicht,
dachte,
und
jetzt sagst du Eimer.
dann verschwindet innerhalb dieser Kammer irgendwie eine Figur. Also, es ist so ein Durcheinander. Gefühlt spielt das alles in dieser Kammer, aber man weiß gar nicht mehr, wer rein und raus ging und auf welche Weise. Also sehr chaotisch ist das Ganze.
Also einigen wir uns auf irgendwie nicht wirklich gelungen und ein erster echter Tiefpunkt eigentlich in der Serie. Ne? Gut, jetzt hat uns
Ja, würde
Dracula
ich auch
3 auch
sagen.
nicht sonderlich gefallen, aber das hier ist wirklich nochmal wieder ein anderes Kaliber, finde ich. Ich finde auch, dass das Cover überhaupt nicht, also dieser Werwolf da drauf in diesem Zeichenstil, ich weiß, magentafarbener Hintergrund, das hatten wir bereits. Ich finde, dass das
Vielen
überhaupt
Dank.
nicht zugehörig wirkt zu der Serie, wie das ganze Hörspiel auch nicht. Es wirkt eher so, wie dass die. Also alles graue Theorie, aber als hätte Franziskowski auf einmal, ach so, wir machen das echt als Serie. Warte, ich habe irgendwo noch was liegen. Moment. Da gehe ich nochmal drüber und dann geht das schon irgendwie ab
Ja.
12.
Würde ich sogar mitgehen bei so einer Idee. Weil, wie gesagt, also so mit Rode als Erzähler, das macht im Grunde, gibt es gar keinen Grund, warum nicht auch Günther Ungeheuer diese Folge erzählen sollte. Nicht? Aber da sind wir auf Theorien angewiesen. Also,
Ja,
ja.
das ist
Also
nichts mit
für die Cover
Fundament.
hat man ja oft einfach irgendwelche Vorlagen genommen aus alten Gruselgeschichten, Comics oder wo auch immer, Kinoplakaten, was auch immer, und hat die modifiziert. Also so, ja, wie in so einer Collage, einfach so, dass die Figuren entnommen und dann die Umgebung so ein bisschen variiert und dann eben diese, ja, meistens nur 3 bis 4 Farben darüber gelegt. Das ist mal mehr, mal weniger gut passiert oder umgesetzt worden. Was ich aber mal über die ganze Serie sagen möchte, ist, es wechselt ja nicht nur zwischen diesem Magenta und diesem Neongrün, sondern wie gesagt, da kommen ja letztendlich immer nur so 4, 5 Farben drin vor in dem Ganzen. Das macht das Ganze so plakativ und hat eine unglaublich hohe Wiedererkennbarkeit. Und das ist auch so ein bisschen die Masche wie bei den drei Fragezeichen oder TKKG mit dem Blau. Also dieses, nicht? Unmittelbar erkennbare. Und das wird ja auch bis heute gern und oft kopiert. Man braucht ja nur bei eBay schauen, was sich da manche für komische Kunstwerke ausdenken und Phantomfolgen drucken in Schallplattenformat mit künstlichen, ja, Motiven und Titeln, weil
Und
das
falschen Katalognummern. Und
richtig,
falschen Katalognummern.
richtig. Aber weil man eben mit so wenigen Elementen letztendlich so diese Stimmung und diese Wiedererkennbarkeit halt hochzaubern kann, nicht?
Naja, das ist natürlich auch immer so ein bisschen das Ding, das wissen wir ja alle. Wenn du so eine Serie magst, dann sind dir die einzelnen Folgen relativ egal. Dann kaufst du die einfach, weil die Teil der Serie sind. Und ich gebe dir aber völlig recht, das Bild hat mit dem Hörspiel ja im Grunde überhaupt nichts zu tun. Nicht? Also. Ich würde noch ganz gern was zu diesem Hin und Her dieser Veröffentlichungsdetails sagen, wo ich auch keine abschließende beweisbare Theorie habe. Aber so ein paar Gedanken habe ich mir dazu gemacht. Also wir hatten ja schon, wenn das jetzt für euch passt, also
Immer.
immer. Also wir hatten ja schon gesagt, die Folgen 1, 2 und 4 sind alte Produktionen, die man dann in die Serie übernahm. Das ist kein Thema, deswegen fallen die eben auch so sprechermäßig und musikmäßig so ein bisschen auf. Und man merkt das auch so ein bisschen, weil sowohl auf Schallplatte als auch auf MC, diese Folgen 1, 2 und 4, die waren editiert worden. Und da fehlte seltsamerweise die Überschrift Die Gruselserie, sondern auf der ersten Platte stand nur Frankensteins Sohn im Monsterlabor, auf der zweiten nur Dracula und Frankenstein die Blutfürsten, auf der vierten das Schloss des Grauens. Bei allen anderen Folgen war von Anfang an so eine Art Mini-Überschrift Die Gruselserie plus die Folgennummer. Also das ist schon merkwürdig, dass diese erscheinen, ohne dass man den Serientitel da überhaupt nennt, der ja auch immer sehr, wie soll ich sagen, so sehr uneinheitlich verwendet wurde. Also er steht auf dem Plattenrücken, den man sieht, wenn die Platte im Regal steht, da steht die Gruselserie. Aber das steht nicht auf dem eigentlichen Cover und auch nicht auf dem Rückcover. Das ist so eine Bezeichnung, die sich dann eingeschlichen hat, die man aber bei den ersten Druckvorlagen auch noch gar nicht verwendet hat.
Ich habe einen Europakatalog, ich weiß nicht genau, von wann der ist. Da wird die Serie beworben, allerdings bis Folge 15 bereits. Und da steht für Kinder ab 12
Ja,
Gruselserie.
ist der Katalog
Ja.
8182, glaube ich, ne?
Ah, kann sein, ja. Gut, zumindest würde die Horror-Pop-Sounds als Folge 15 da aufgeführt, dafür sprechen, dass es aus der Zeit ist, ja. Aber da heißt die Gruselserie, das widerlegt aber nicht deine Theorie, dass es am Anfang vielleicht noch gar nicht so geplant war.
Also zumindest scheint das alles so ein bisschen so, ich sag mal fast so während man das alles aufnahm, sich da vielleicht noch Gedanken gemacht wurde. Dann schon das, was wir eben bei Folge 6 angesprochen hatten, dass auf einmal jetzt wieder Christian Rode der Erzähler ist. Wären die Folgen in einem Rutsch aufgenommen worden, dann wäre das auch hier Günther Ungeheuer gewesen. Es kann natürlich sein, dass sie das aufgenommen hatten und dann ist ihnen das irgendwie runtergefallen oder jemand hat seinen Kaffee drüber gekippt und die haben dann gesagt, können wir nicht nehmen, müssen wir nochmal machen. So, Christian, mach du das mal eben. Das ist natürlich auch
Ja.
denkbar. Dann fällt auf, die Folgen 5 und 6 sind mit Joachim Wolff und Cordula Hubrich sehr nah aneinander. So, Cordula Hubrich war nicht so oft da. Dann ist vor allen Dingen zu erwähnen, dass die ersten 6 Folgen von den Katalognummern hier alle aufeinander folgten und dann eine Lücke entsteht und es erst mit Folge 7 wieder weitergeht. Und man hat bei Europa bei den Katalognummern fast eher andersrum gehandelt und hat so im vorauseilenden Gehorsam Serien schon Katalognummern reserviert, in der Annahme, ach, die Serie wird dann weitergehen. Deswegen ist es so merkwürdig, dass man hier nur 6 Katalognummern vergibt und dann erst wieder so ungefähr 10 Katalognummern später einsetzt. Spricht auch dafür, dass das nicht so aus einem Guss war. Und dann ist auffällig, jetzt abgesehen von der Folge 3, die passt nicht so ganz in meine Theorie, das muss ich zugeben, die Folgen 7 bis 10, die haben einen so einheitlichen Sprecherblock, dass die unter Garantie zusammen entstanden sind. Also man merkt so, dass die ganze Truppe, die zum Beispiel bei der Mördermumie mitmacht, so Heidi Schaffrath, dann der Hannes Messmer als Erich Jansing, der Wolf Rathjen, der spricht ja diesen einen warnenden Ägypter. Die tauchen alle wieder in Folge 10 auf, Draculas Insel, Kerker des Grauens. Und die Folgen 8 und 9, die werden dominiert wiederum von Horst Stark und Gabi Libach als Pärchen. Die sind sowohl die beiden, die jetzt da in die Hände der Gräfin fallen, als auch nachher diejenigen, die die Monsterspinne jagen. Und diese Sprecherensemble, das ist sozusagen, da hat jeder so in einer Folge, hat jeder so in 2 Folgen eine Rolle, ungefähr. Das ist ganz anders besetzt als die ersten 6 Folgen. Das fällt auf. Was das bedeutet, kann ich auch nicht sagen. Ich wollte nur daraufhin nochmal erwähnen, dass wir gesagt haben, also die ersten 10 Folgen sind zusammen rausgekommen. Die ersten 6 Folgen sind aber, was diese ganzen Fakten angeht, sehr schwierig nachzuvollziehen für den Sammler. So. Und man darf ja nicht vergessen, bei dieser ganzen Geschichte, ja, man darf nicht vergessen, die haben Nessie vergessen. Die haben Nessie ja, also als es nachher alles auf CD rauskam und so, klar, da wurde es damit eingepflegt, da war man froh, dass man diese Musikfolge ersetzen konnte. Aber Nessie spielt hier überhaupt keine Rolle. Und wie wir ja schon sagten, da kommen ja sogar noch die Vorleserin vor. Also, das ist ja eigentlich, du sagtest das ja schon, Carsten, ist das ja sozusagen der dritte Teil mit diesen Protagonisten. Und ich glaube, man hat die Folge schlichtweg übersehen. Denn ich weiß, das ist alles sehr nerdig, aber ich muss es mal jemandem erzählen. Ich muss mit jemandem drüber sprechen.
Sprich dich aus.
Es ist nämlich so, man hatte ja 1977 die Katalognummern umgestellt. Früher gab es ja immer diese E-Nummern mit der 2 für die Hörspiele. Und ab 1977 gab es die siebenstelligen Katalognummern, die immer mit, jetzt bei den Hörspielplatten mit 115 anfingen. Und man hat damals, wohl weil das alles ganz neu war, dem Nessie-Hörspiel eine Katalognummer aus dem Kinderprogramm gegeben, nicht aus dem Jugendprogramm. Ich habe so ein bisschen die Theorie, dass die einfach in einem anderen Regal stand und man Nessie schlichtweg übersehen hatte, weil die gar nicht bei den Jugendhörspielen stand.
Gut.
Jetzt
Aber
ist es raus.
eigentlich hätte es ja Frau Körting noch irgendwie im Bewusstsein sein können, dass das da noch eine Folge war. Also jenseits aller Katalognummern und Standorte. Und vor allen Dingen, Nessie ist ja ein richtig gutes Hörspiel. Also ich finde das total klasse. Also auch die Kombination Horst Frank, Kolleker, die sprechen super und die Handlung ist stark und die Geräusche. Und auch das Cover ist ja sehr aufwendig. Und nach meinem Dafürhalten ist das irgendwie selten aufgelegt worden. Man findet es gebraucht, relativ selten. Ich finde, es ist irgendwie untergegangen, schon bei der
Ja, es
Erstveröffentlichung.
ist irgendwie schade drum, dass wir es in diesem Kanon nicht wirklich mal ausführlich besprechen können, Stand jetzt. Also zumindest ist es halt leider kein Teil der Gruselserie geworden. Und ich hätte, da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen, so manche Folge, die ich für Nessie geopfert hätte, in den nächsten Folgen, die dann noch auf uns zukommen.
Ja.
Ja, das soll es dann soweit für heute gewesen sein mit unserer Betrachtung der Gruselserie. Wir haben die Folgen 1 bis 6 geschafft. Zu Eingang sagte ich, glaube ich, einmal, dass das eine geplante Doppelfolge ist. In wie viele Folgen wir am Ende brauchen werden, sehen wir dann. Sicher ist auf jeden Fall, dass es nächsten Monat weitergeht mit der Gruselserienbesprechung. Und dann knüpfen wir nahtlos an mit der Folge 7, die Begegnung mit der Mördermumie, worauf ich mich wieder schon sehr freue. Bis dahin kann ich nur sagen, macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao,
Ja.
ciao.
Ciao.
Ciao.